Guten Morgen auch von mir, ein herzliches Shalom. Uns geht's gut. Warum? Weil wenn man in die Reihen schaut, sind sie gelichtet und viele unserer Geschwister, Brüder und Schwestern sind im Urlaub oder auf zu Besuch. Und das ist schön und es gehört auch dazu, sich von den Strapazen, von den Mühen und von der Not und von der Arbeit einfach einmal zu erholen. Ich werde heute nicht über die Ehe predigen, wobei das vielleicht irgendwann anders wieder zum Thema kommt. Ich möchte euch heute mit in das Johannesevangelium nehmen. Johannes 14, die Verse 1 bis 14. Und ich werde es einmal lesen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So viel zu dem Bibeltext. Ich möchte euch heute einfach einmal einen Abschnitt zeigen, wie wichtig und wertvoll du alleine für Christus bist. Ich werde euch heute nichts Neues erzählen. Ich werde euch vielleicht das Alte neu erzählen. Wir werden darüber reden, was Christus für uns ist in der heutigen Welt. Und ich möchte dir Mut zusprechen. Du weißt, dass Jesus dich liebt. Du glaubst es. Manchmal versiegen einem doch die Kräfte. Die Umstände, wenn alles um dich bröckelt, sind katastrophal. Du weißt aber, dass Jesus dich liebt. Ja, ich kann es auch manchmal nicht verstehen, was für Wege er führt. Ich kann es auch nicht glauben oder nicht verstehen, dass er mich gerade liebt, dass er mich rausgerufen hat aus der Welt und hingestellt hat als kleinen Zeugen. Aber jeder von uns Einzelnen, der den Bund, den Christus in die Nachfolge gerufen hat, kann es als Geschenk und ich sage auch als Vorrecht betrachten, dass er euch gerufen hat, dass er mich gerufen hat und das dürfen wir auch bezeugen. Und es ist ein Trost, dass wir einen lebendigen Gott haben. Keinen toten Götzen, der Augen hat und nicht sieht, der Ohren hat und nicht hört, der Hände hat und nicht tasten kann, wie Jesaja sagt. Wir haben einen lebendigen Gott, den einzigen lebendigen Gott. Auch wenn du diese Berge um dich herum siehst, diese Probleme, und dabei siehst du nur dich wahrscheinlich. Ja, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man nur sich sieht, dass man dann Jesus aus dem Blick verliert und die Probleme immer größer werden. Wenn alles einzustürzen droht. Und ich kann immer wieder nur sagen, und gegenseitig als Ehepaar versuchen wir, manchmal schaffen wir es, manchmal nicht, uns gegenseitig aufzubauen, damit wir sagen, schau auf Jesus. Oder ein Bruder ruft an, oder du kriegst einen Vers und wirst ermutigt. Schau weg von dir, schau zum Kreuz, schau auf Jesus, schau auf das leere Kreuz. Es gibt viele Kreuze, da ist Jesus drauf. Ein Bruder sagte zu mir, das ist nicht mein Kreuz. Mein Jesus ist vom Kreuz herabgestiegen. Er ist wieder auferstanden. Schau zu dem hellen Morgenstern, auf Hebräisch El Shaddai, der Versorger. Der Versorger meint es ernst mit dir. Wenn er dich versorgen will, dann kümmert er sich um dich. Dann interessiert er sich doch für dich. Das Alpha und das Omega, Anfang und das Ende, er weiß alles nach Offenbarung 22, 13, dein Freund und Helfer. Und es ist ein Geschenk, Geschwister, dass wir zu Jesus gehen können, dass wir ihn anbeten dürfen in diesen Nöten, in diesen Problemen, dass wir ihn es hinlegen dürfen. Der Fürsprecher nach 1. Johannes 2,1. Wenn der Verkläger kommt und dich verklagt, ist der Tröster da. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Und sagt, ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt für dich. Auch wenn du dich und deine Gedanken dich selber hinunterziehen und der Verkläger dich verklagt und verklägt, Tag aus, Tag ein, Stunde um Stunde, ich habe bezahlt. Jesus hat bezahlt. Er ist der Erlöser. Er ist der, der dich freigekauft hat, nach 1. Timotheus 2, Vers 6. Schau zu deinem Helfer, der den Sieg auf Golgatha für dich errungen hat. Ich habe einmal einen Arztbericht gelesen, was Jesus durchgemacht hat von einem gläubigen Arzt, was eine Kreuzigung, was ein Mensch dort durchmachen muss. Und ich habe geheult. Ich habe bitterlich geheult, weil das mich sehr berührt hat, was Jesus erlitten hat. Für mich. Aber er hat bezahlt. Er hat dem Tod den Stachel gezogen. Nach 1. Korinther 15, 55. Und wenn du denkst, ich kann nicht mehr. Wenn du denkst, ich bin kaputt, Gott kann noch. Gott kann mit dir. Gott wird dich trösten und er wird dich am Schluss segnen. Und das Allerschönste ist, er wird dich gebrauchen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ganze Kapitel von Johannes geht darum, dass Jesus Christus dem Kind Gottes Trost schenkt, den wir brauchen in dieser Welt. Trost und Ermutigung. Weil wenn wir uns umschauen, wenn wir in die Nachrichten lesen, wenn wir in die Nachbarschaft reinschauen, wenn wir in unsere Familien hineinschauen, wir brauchen Trost, wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen diesen Felsen in der Brandung, der nicht bersten wird, wo die Wellen sich dran scheiden. Den brauchen wir. Wenn Angst und Schrecken dich erfüllt, Jesus ist größer. Die Jünger und ihre Welt standen im Begriff, erschüttert zu werden und in Angst und Schrecken versetzt zu werden. Es kommt ja bald. Jesus sah das voraus, ihre Not. Und was hat er gemacht? Er sprach zu ihren Herzen. Und die Jünger waren ja mit ihm zusammen und anstatt, dass Jesus von den Jüngern Trost bekommt, was macht Jesus? Er stärkte seine Jünger und ich denke, das ist so ein schöner Blick in sein dienendes Herrscherherz, in sein dienendes Freundesherz, in sein Herz hineinschauen, wie Jesus denn ist, was für Person er ist, wie er sich um dich kümmert und wie wichtig du ihm bist. So wichtig, dass er für dich bezahlt hat am Kreuz. So wichtig, dass er wirklich gelitten hat. Weil er Gemeinschaft haben will. Gemeinschaft mit uns, mit dir und mit dir, liebes Kind Gottes. Konntest du das glauben? Hier steht's ja. Wir wissen sehr viel als Kinder Gottes, aber glauben wir das auch manchmal? In den ganzen Nöten, wenn alles zerberstet? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Die Verse 2 bis 4. Wohnung, Stätte. Und ich denke, wenn wir das so lesen, dann können wir das wirklich als was ganz Einzigartiges nehmen. Gott selber, der Lebendige. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dessen Gott unser Gott geworden ist, wo wir eingepflanzt worden sind in den Ölbaum. Er, für ihn sind wir wichtig. Er selber macht uns eine Wohnung. Er macht uns ein hübsches Apartment, vielleicht mit Dachterrasse. Ich weiß es nicht. Schöne große Fenster. Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass er Wohnung macht. Und er macht eine Wohnung, weil er es gut meint, wo wir, wo du und ich mich sehr, sehr wohlfühlen werden. Weil er dich liebt und weil du ihn interessierst. Er will Gemeinschaft haben, gerade mit mir, was ich manchmal nicht verstehen kann. Aber er macht Wohnung im großen Haus Gottes. Und er kommt wieder und wird uns holen. Er wird uns holen in die Städte, wo er bereitet hat, wo er sich Mühe gegeben hat, herzurichten, dort, wo du einst in Ewigkeit, wenn du ihm gehörst, leben kannst. Und ich weiß, wie ich das so durchgelesen habe, da ist es mir, ich konnte es gar nicht so fassen, auch gar nicht greifen, wie wichtig das ist, wie einzigartig und wie groß das ist. Und es ist groß, Geschwister. Und da die Jünger mit ihm zusammen waren, sagte er, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Er tröstet sie, obwohl er eigentlich doch Trost empfangen sollte. Aber so ist eben Gott. Er tröstet. Er ist da. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Vielleicht nicht sofort. Aber er ist da. Und wir können uns der Gegenwart Gottes, weil du ein Kind Gottes bist, gewiss sein. Denn es steht geschrieben, dass er da ist. Dass er bei dir ist. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg denn überhaupt kennen? Das ist für mich interessant eigentlich. Thomas so viele Jahre jetzt bei ihm gewesen, 3 Jahre. Und hat anscheinend immer noch nicht durchgeblickt, wo er hin geht. Aber dennoch hat er Thomas, und das lesen wir im Kapitel 11, ein liebendes Herz für seinen Jesus. Er hat ihn lieb, auch wenn er es jetzt gerade eben nicht versteht. Und er glaubte auch nicht, als er wieder auferstanden ist und die Jünger zusammen waren und sagten, er lebt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, es sei denn, ich sehe ihn und lege meine Hände in seine Wunden. Ihr Lieben, sind wir denn manchmal auch so? Das habe ich mich ernsthaft gefragt. Sind wir nicht auch so, dass wir die Wege Gottes manchmal überhaupt nicht verstehen wollen? wenn es nicht so läuft, wie wir beten und es gerne hätten, wie wir wollen. Und ich denke, lass Gott die Freiheit, deine Pläne täglich zu durchkreuzen. Und ich glaube, das ist schwer. Aber lass Gott die Freiheit, mit dir zu handeln. Mach Gott nicht klein. Gott ist so groß. Und viele von euch haben so viele wunderbare Sachen mit Gott erlebt, so viel Trost von Gott erfahren. Macht Gott nicht klein. Lasst Gott Raum. Gib ihm das ganze Herz. Und ich denke, es ist manchmal ganz, ganz schwer, wenn man sieht, dass die Türen zugehen, wenn man sieht, dass irgendwo bei den Menschen kein Trost zu finden ist, wo ich jetzt gerade Trost brauche. Und aus eigener Erfahrung, wieder aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, dass wir ins Gebet gehen sollten. Jesus ging ins Gebet immer wieder. Er ging oft an den Ölberg in die Stille. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir alles, was uns bedrängt, dass wir das einmal von uns weglassen und wirklich still werden, gerade in dieser verrückten Zeit heute. Dass es ganz wichtig ist, dass die Arbeit uns nicht so kaputt macht, die Nachrichten, wie es in der Welt ausschaut, aber auch wie es in den Familien ist. Dass wir das alles wirklich beiseite legen können und Gott suchen können, wie Jesus. Jesus, höchster Name, haben wir gesungen. So ein schönes Lied, so ein altes Lied. Und zu dem konntest du wiederkommen. In deiner Not, mit deinem Rucksack, mit deinen Nöten und Sorgen. Und ich sage dir, wenn du gestärkt bist und du wirst gestärkt, vielleicht nicht in diesem Zeitraum, wo ich mir das immer vorstelle, aber du wirst gestärkt, dann geh hinaus und handle mit diesen Talenten, wo Gott dir gegeben hat. Handle damit und gib Raum Gottes Geist. In den Versen 6 und 7, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das ist die sechste Ich-Bin-Aussage im Johannesevangelium. Und Jesus macht ganz unmissverständlich klar: Ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg. Es gibt viele Wege, hören wir ja zu Gott oft, aber es gibt eben nur diesen einen. Und Geschwister, ich denke, es ist einmal wichtig, dass wir dann in Gesprächen nicht barsch, aber dann auch einmal Kante zeigen und sagen: Ey, du liegst verkehrt. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber ich weiß, dass das Segen dahinter steckt. Denn der Herr hilft dir. Er hilft dem, der von ihm Zeugnis gibt. Aber es ist nicht leicht. Und da braucht es eine gewisse Weisheit, Kante zu zeigen, Zeugnis zu geben. Obwohl Paulus sagt, zur Unzeit und zur normalen Zeit. Immer. Das finde ich wunderbar. Wessen das Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Wir sehen in den Versen, wie verwoben der Sohn mit dem Vater ist, wie zusammen sie eigentlich sind, wie beim Beten. Es gehört zusammen. Sie sind so miteinander verbunden, dass es ohne den anderen gar nicht geht. Vater und Sohn. Viele sagen: Ja, ich glaube schon an Gott, aber Jesus, da habe ich so mein Problem. Aber Jesus ist der einzige Weg. Und er ist wichtig für dein Leben, für meins und für die Leute, die uns noch begegnen werden. Und wiederum können wir zum Vater kommen. Immer wieder Leute haben Krankheiten gehabt, haben mit Jesus erfahren, andere nicht. Aber manche Sachen müssen wir eben auch Gott hinlegen, weil wir sie nicht verstehen können jetzt. Vielleicht später, vielleicht im Himmel, wenn es uns dann noch interessiert. Der Herr macht dir Mut, dass die Hände nicht sinken. Und selbst wenn sie sinken, sage ich dir, ist der Herr da. Er lässt sein Kind nicht. Wie könnte ein Vater seinen Sohn lassen? Wie könnte eine Mutter seine Tochter, ihre Tochter lassen? Die Hand ist immer da. Die Hand ist da. Um wie viel mehr ist Gottes Hand, wenn unsere Hand immer da ist? Um wie viel mehr ist des Vaters oder Christi Hände bei dir, die dich umschließen, die dich halten? Ein Bruder hat mich gefragt, wie geht's dir? Ich sage, ja, Gott liebt mich, aber Gott zieht, schiebt und hält mich. Und hat mich angeschaut, was bleibt dann von uns übrig? Nichts. Und so war es zu dem Zeitpunkt auch. Und das war eigentlich schön, wenn man Gott auch einmal eine Zeit lang so erfährt. Wenn ihr mich erkannt, hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Durch Christus einen Blick auf Gott sehen, werfen, einen Blick auf Gottes Wesen sehen. Nur durch Christus. Philippus in Vers 8, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Und ich habe mich wieder drin ertappt, weil ich oft genauso bin. Ich verstehe manchmal Gott nicht, was er macht, was er redet, was er sagt, was er schreibt. Aber zwischen Reden, Verstehen und Glauben besteht nun mal ein Unterschied. Ich denke, es ist wieder sehr schön, wie wir sehen, dass der Tröster da ist und den Thomas nicht tadelt oder barsch anredet, was ich oft mache. Nein, Gott ist so anders. Er reagiert einfach liebevoll. Er reagiert barmherzig. Wieder in diesem Blick kommt sein Wesen raus. Wie er es meint, wie er es aushält mit mir, mit dir. Wieder reicht Gott die Hand. Wieder sagt er, ich bin da. Nach Lukas 12, 7 sind ja alle deine Haare auf dem Haupt gezählt. Das kann doch nur jemand sagen, wenn er sich für dich wirklich interessiert. Wenn er sich für deine Nöte und Ängste interessiert, wenn er sich für dein Wesen, für deine Sportart interessiert, wenn er sich für dein Leben interessiert, wenn er sich für das interessiert, was du möchtest, wenn es vielleicht nicht so egoistisch ist. Aber wenn das Gott selber sagt, dann muss doch was dahinter stecken. Alle deine Haare sind gezählt. Ich denke, wieder blitzt ein liebevolles Wesen, eine Barmherzigkeit von Gottes Gnade und Güte auf. Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Er redet mit dem Thomas, glaubst du das nicht? Glaubst du es nicht, dass der Vater in mir ist? Und hier ist es wieder so, wunderbar, dass er die Werke, und er hätte ja wirklich auch Grund gehabt, sich zu preisen, weil er hat viele Werke getan. So viele, dass sie die Bücher der Welt nicht fassen könnten. Aber er rühmt nicht sich oder die Werke, sondern er zeigt auf den Vater. Er schaut weg von sich. Und da können wir immer wieder lernen. Und auch sehen, Herr, was für ein Gott bist du eigentlich? Du meinst es echt gut mit mir. Gott mit mir. Der tut die Werke. Er zeigt auf den Vater im Himmel. Christus selbst. Der lebendige Gott. Er nimmt sich nicht die Ehre, er gibt sie dem Vater. Er setzt sich zurück, er nimmt sich zurück. Obwohl er allen Grund hätte, es doch anders zu machen. Aber er macht es eben nicht. Und daraus können wir, gerade sei es zu Hause im Eheleben, so viel lernen. Ich habe gelesen von einem Juden, der 90 Jahre verheiratet ist. 90. Und er hat gesagt, was das Geheimnis seiner Ehe ist. Sich nicht so wichtig nehmen. Sich zurücknehmen. Und ich denke, da kann man so viel draus lernen. Christus nimmt sich ja auch zurück. Obwohl er sagen könnte, schaut mich an, ich habe es gemacht. Wir können in der Ehe lernen. Wir können in der Gemeinde so viel dadurch lernen, wenn man sich selber nicht so für wichtig nimmt, wenn man selber einfach sagt, okay, einfach einen Schritt zurück. Aber wir sind manchmal von uns wirklich getrieben, obwohl der Stecken des Treibers ja zerbrochen ist. Aber wir wollen uns oftmals durchsetzen und machen leider viel kaputt. Darum schauen wir auf Christus, weg von uns hin zu ihm, der uns dabei hilft. So zu reagieren. Nicht immer, aber immer öfters. Oder vielleicht gerade auch da in den wichtigen Situationen. Wir können viel daraus lernen beim Lösen von Problemen. Im Streit, sich nicht so wichtig zu nehmen. Das Problem, das wir aufbauschen, obwohl es nur eine kleine Mücke ist, sich nicht so wichtig nehmen. Mehr Christus in den Mittelpunkt stellen und nicht dich oder mich. Und ich denke, das wollen wir beherzigen, wenn wir eine reich gesegnete Zeit hier haben. In der Familie, auf der Arbeit, aber natürlich auch in der Gemeinde. Dort, wo uns Gott hingestellt hat. Dort, wo du als Zeugnis eben bist. Verse 12, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Dieses Vertrauen, was dir Christus schenkt, was wir hier gelesen haben, das macht er doch nicht, weil du ihm nicht wichtig bist. Es gibt genügend Zeugnisse darüber, und vielleicht gerade die älteren Geschwister kennen Georg Müller, der viel mit Jesus erlebt hat, der sein Beter war, der die Hände hat nicht sinken lassen in den Problemen, wo zum Frühstück die Kinder nichts zu essen hatten. Und er hat gebetet und hat gesagt, Herr, es sind deine Kinder. Und 10 Minuten später hat der Bäcker und der Milchmann geklingelt. Für Hunderte von Kindern. So ein Vertrauen in den Vater zu haben, so ein Vertrauen in Christus zu haben, du musst dich oder du wirst dich drum kümmern. Das wünscht ich mir manchmal. Hier ist aber auch nicht gemeint, dass wir größere Werke tun werden wie Christus auf Golgatha. Oder dass wir dieses Werk vielleicht noch toppen könnten. Sondern es ist das Ausmaß gemeint. Die Jünger werden in die ganze Welt gesandt und werden das Evangelium weitertragen. Werden erzählen von Christus, der gestorben ist für dich und für mich, zur Vergebung deiner Sünden. Werden erzählen von Gottes Barmherzigkeit, Er hat die Jünger geschickt, die einschliefen. Er hat die Jünger geschickt, die einschliefen beim Beten. Er hat den geschickt, den Petrus, den verleugnet hat. Er benutzt dich. Noah hat getrunken. Er hat ihn aber benutzt. Abraham war zu alt und Sarah hat gar gelacht dabei. Aber Gott hat sie benutzt. Gott hat sie gesegnet. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef war betrogen und missbraucht worden. Mose konnte nicht reden. Er hat gesagt, ich kann doch nicht reden. So hat ihm Gott den Aaron gegeben. Gideon war voller Angst. Simson war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia sagte, ich bin zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elias war mit seinem Leben überhaupt nicht zufrieden und wollte Schluss machen. Jesaja hatte unbekleidet gepredigt. Jona lief davon. Naomi war eine traurige Witwe. Hiob legte eine Riesenpleite hin. Johannes der Täufer aß Insekten und hat einen ganz komischen Mantel angehabt. Petrus leugnet Christus. Die Jünger, haben wir schon gehört, schliefen beim Gebet ein. Martha war über alles besorgt. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Die Samariterin war 7-mal, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, geschieden. Zachäus war zu klein. Und Lazarus war gar tot. Gott will dich benutzen. Gott segnet dich und Gott gibt dir Kraft. Ich bin mit meinem Auto gefahren, habe eine Freisprecheinrichtung, aber ich nehme das Telefon und dann so telefoniere ich hinter mir für die Polizei. Viertelstunde. Ich habe das Blinken von denen gar nicht mitbekommen, weil ich nur geredet habe. Dann habe ich es irgendwann geschnallt, sind wir rausgefahren und ich so, schon runter, ja. Sie haben telefoniert, ja. Und dann, Sie wissen, was Ihnen blüht, ja, Geldstrafe. Und dann habe ich mir gedacht, das war nicht umsonst. Dann bin ich ins Auto, habe in das Auto aufgemacht, habe Jesus unser Schicksal rausgeholt, 2 Hefte, weil es waren 2 Beamte, habe es denen in die Hand gedrückt. Und die haben gesagt, was machen Sie, da geben Sie das jedem Polizisten? Habe ich gesagt, nein. Habe ich gesagt, nein, nur die Leute, die mir in die Quere kommen. Aber da hat mich Gott als Zeugnis gebraucht, auch in einer Situation, ich musste zahlen, das war nicht toll. Aber es war berechtigt. Aber Gott hat mich benutzt. Nicht mir zur Ehre, Jesus zur Ehre. Ich habe einen Fahrer bei mir auf der Arbeit gehabt, der hat früh bringt immer Obst. Eine ganze Zeit lang, also ein paar Wochen war das. Und ich musste mit ihm über Jesus reden. Es war ein Amerikaner, der hier in Deutschland lebte. Und dann war dieser Fahrer wieder weg. Aber ich konnte ihm eine Bibel schenken. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, du musst zu Jesus und du musst, habe ich gesagt, dich bekehren, wenn du in den Himmel willst. Ich musste dem ganz wichtige Sachen sagen, wie er in den Himmel kommt. Und du hast ja bei der Anlieferung, du kriegst Ware, ja, das ist ja nicht so leicht alles. Ich kann mich da nicht hinstellen und predigen und die anderen arbeiten. Das muss zwischendurch gehen. Und dann war der Mann wieder weg. Und 8 Jahre danach ist er wiedergekommen. Wieder mit seinem Lieferanten und mit seinem Laster und hat mich beliefert. Und ich habe den Akzent, habe ich gedacht, den kennst du irgendwo her, aber ich konnte es nicht einordnen. Dann sagt er, kennst du mich? Mit seinem amerikanischen Akzent sage ich, nein. Du hast mit mir immer über Jesus gesprochen und mir eine Bibel geschenkt. Und dann hat er angefangen, sein Bruder, er musste nach Amerika reisen, sein Bruder ist erschossen worden. Aber durch diese Begebenheit hat er sich auf den Weg gemacht und die Bibel gelesen und hat Christus gefunden. Und das war, was nicht mir zur Ehre, Gott zur Ehre. Das passiert nicht oft so. Ich habe einen anderen Lieferanten, der kommt auch immer und der ist fertig, der Mann. Und ich rede immer wieder mit ihm über Jesus und der sagt immer zu mir, glaubst du noch? Sag ich, natürlich glaube ich noch. Wie kann ich meinen Jesus denn lassen? Aber der sagt, ich kann nicht glauben. Und dann rede ich mit ihm wieder. Sagt er, ich weiß nicht. Sag ich doch. Und du kommst nicht an ihm vorbei. Egal, was du dir anschaust, Buddha oder sonstige Sachen, du kommst an Christus nicht vorbei. Geschwister, das ist damit gemeint. Ihr werdet noch größere Dinge tun. Der Mann kann noch immer nicht glauben. Ich bete immer wieder mal für ihn. Ich weiß nicht, was da noch kommt oder ob da was kommt. Oder wenn er abberufen wird in die Ewigkeit, ob dann nicht Gott zu ihm sagt, hier hat dir doch jemand von mir erzählt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch noch ganz jemand anders und führt ihn ans Kreuz. Das ist gemeint damit, dass wir noch größere Dinge tun. Dass wir Menschen zu Christus führen. Dass wir Trost bekommen. Wir haben eine alte Schwester, die lag im Sterben und wir sind zu ihr gegangen und haben gesungen bei ihr immer wieder und wollten ihr einen Trost geben. Und was macht die am Sterbebett? Singt Lieder für uns. Nicht gerade, dass wir fröhlich raus sind, aber wir sind getröstet von der Schwester weg. Das ist schon lange her. Aber da war ich ganz jung im Glauben, aber das habe ich noch nie empfunden. Noch nie gemerkt, an richtigen Trost zu bekommen. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das klingt toll, oder? Super, steht morgen, neues Auto da, meins ist ja sowieso fertig. Das Häusle ist bezahlt. Wir beten manchmal so, oder? Sehr egoistisch. Um besseren Job. Alles easy. Alles soll Gott leicht machen. Aber nirgendwo in meiner Bibel und in eurer Bibel steht, dass es die Kinder leicht haben werden. Er bringt das Schwert. Es ist nicht so leicht in der Nachfolge. Und es ist vor allem nicht so gemeint. Kurz bevor Jesus wegging, was machte er? In diesen Kapiteln oder in diesem Kapitel lesen wir, er tröstet sie, weil das war ja die Begebenheit, wo sie vorher das Passa gefeiert haben. Dann geschiehen noch kurze Dinge und danach geht es Richtung Kreuzigung. Wir sehen, in welcher Situation sich Christus eigentlich befand. Er tröstet sie wieder, er gibt ihnen Mut, auch wenn er selber nicht mehr da ist, dass er doch bei ihnen ist. Und darauf können sie sich verlassen, weil Christus, der ihnen selber zusagt, dass sie die Kraft und den Mut haben, das Evangelium weiterzuerzählen, in dem Evangelium Kraft zu schöpfen. Im Namen Jesu bitten, heißt nicht, hintendran eine Formel einfach zu hängen oder das Gebet so vielleicht zu enden zu lassen. Es bedeutet, das Gebet sollte Jesu Absichten und seinem Reich dienen. Und nicht oft unseren egoistischen Interessen dienen. Das Gebet sollte auf der Grundlage der Verdienste unseres Herrn geschehen, nicht auf meine eigenen Verdienste. Und das Gebet soll die Ehre Christi, soll die Ehre des Vaters suchen. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig auch noch. Dass wir von unserem Ich-Beten wirklich wegkommen. Und ich versuche das auch immer wieder. Aber versucht Gott nur mal 5 Minuten zu loben im Gebet. Probiert es mal aus. 5 Minuten. Ich denke, euch geht schnell die Luft aus, genauso wie mir. Probiert's aber und macht's, gebt Gott die Ehre. Gebt Christus die Ehre. Jesus, was hat Jesus gemacht im Gebet? Er hat so oft für seine Jünger gebetet und hat so oft der Vater im Himmel gesagt. Er hat immer die Ehre von seinem Vater gesucht. Und da liegt viel Wahrheit drinnen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, euer Herz erschrecke nicht. Das war der Anfangsvers. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Macht uns Mut, dass es sich lohnt, zu glauben, was Christus uns hier in seinem kostbaren Wort gegeben hat. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere Hände nicht sinken lassen, dass wir uns die Zeit nehmen, Christus anzubeten. Jesus, höchster Name, haben wir gesungen. Er hilft, er tröstet, er rettet, er hat bezahlt. Glaubt an Gott und glaubt an mich, dass Christus euch Kraft gibt für die Zeit, hier alles durchzustehen und am Ende den Siegeskranz der Gerechtigkeit zu erlangen. Und jetzt wollen wir den Lobgesang und den anbeten, für den es sich lohnt, aufzustehen. Amen.